Ist auch warm. Gib. Praise God. Das ist nicht nur die Gegenwart, ich weiß. Gebt's zu, ihr wolltet nur meinen Bizeps sehen. Ne, Spaß. Ich predige jetzt hier mal im T-Shirt. Ist auch okay. Hey, richtig cool, dass du da bist. Alright. Ich habe es vorhin im Pre-Prayer gesagt. Ich glaube wirklich, wir gehen auf eine Zeit zu. Oder sind noch in so einer Zeit, nicht nur als Haus, nicht nur als Fearless, sondern generell als Leib Christi, wo so der the Wind of Change, wo der bläst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. ich bin jetzt kein Scorpion-Fan oder so. Ich glaube, die Band, die das geschrieben hat. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir in der Season sind von Veränderung. Und wo Dinge nicht mehr so laufen, wie sie zuvor gelaufen sind. Und in so Momenten, Kairos-Momenten, sagt man da auch ganz oft, da passiert was Ungewöhnliches oder da wird man herausgefordert. Vielen Dank. Und ich möchte mit uns heute in eine Schriftstelle reingehen. Die hat es schon in sich und ich habe letztes Mal versprochen, dieses Mal wird es nicht so hart. Und ich werde mich dran halten. Aber wenn es nicht schneidet, freu dich einfach, weil Beschneidung tut gut und bringt uns immer näher zu Jesus. Und gleichzeitig, ja, da ist so viel auf meinem Herzen. Die Stelle, wie gesagt, hat es schon ein bisschen in sich. Da gibt es so viele coole Sachen drin. Und heute Morgen will ich aber, wenn es die Zeit zulässt, einfach in was anderes noch rein, diese Stelle mit unter anderem mit sich bringt. Und ich glaube, was ich noch so rausrufen möchte, ich glaube wirklich, da sind wir als Fearless dran, da beten wir gerade drüber, hey, wir wollen Häuser, ich sag's mal so, im Englischen wird man sagen, Houses of Acts, wir wollen Häuser der Apostelgeschichte wieder haben. Und vielleicht, wenn du die Kirchengeschichte anschaust, das hat begonnen mit, sie haben sich getroffen im Tempel und in den Häusern und so weiter und mittlerweile sind wir fast nur noch im Tempel und der Tempel wird auch irgendwo ein konsumorientiertes Tool, wo man ganz viele Angestellte braucht, damit der Laden läuft und die Leute, die kommen, die schmeißen was ins Körbchen rein, dass mit dem Programm richtig läuft. Und ich glaube, Gott generell schüttelt und rüttelt das. Wir haben das schon mit Corona erlebt, wo Sachen gerüttelt und geschüttelt wurden, wo Programme nicht mehr so funktioniert haben. Ja, wie auch immer. Und ich glaube aber, dass Gott tatsächlich einen Fokus mehr zurückbringt in, okay, wie er sich Reich Gottes vorgestellt hat. Ich sag's mal so. Da gehört die Kirche mit rein, absolut. Und gleichzeitig gehört aber auch Familie mit rein. Und in der Vergangenheit hat die Familie viel darunter gelitten, dass Reich Gottes gebaut wurde. Und ich glaube nicht, dass das der himmlische Plan ist. Ich habe mich erst vor kurzem mit jemand getroffen, den ich absolut schätze, der voll in der Hauskirchenbewegung drin ist. Und er musste mir auch zugestehen, dass wenn es dann um das Thema Kinder und so weiter geht, dass man dann da quasi an der, ja, da läuft man gegen die Wand, weil es gibt kein gutes Prinzip, ja, Reich Gottes zu bauen mit Kindern. Die Kinder werden immer ausgeklammert und dann kann es auch nur ein Elternteil tun, weil das andere Elternteil muss ja auf die Kinder aufpassen. Und ich glaube, dass Gott da generell gerade ein Denken verändert, weil Kinder absolut mit Teil vom Reich Gottes sind. Okay, das wollte ich einfach mal nur sagen. Und jetzt, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal mit mir auf Lukas 24. Und wenn du dann deine Bibel dabei hast, dann gehen wir da durch ein paar Sachen heute durch, weil ich liebe die Bibel und ich glaube, wir müssen als gläubige Christen, als Nachfolger Jesus wieder absolut im Wort gegründet sein, weil da draußen gibt es so viele Meinungen. Cancel Culture versucht alles auseinanderzunehmen und wenn du nicht im Wort gegründet bist, dann hast du Schwierigkeiten. Dann wirst du alles hinterfragen und das wird viele Leute tatsächlich nachher ja, umwerfen. So, Lukas 24, da geht es um die Emmaus-Jünger. zwei Jungs, die auf dem Weg sind nach Emmaus und die miteinander reden. Und ich lese einfach mal ab Vers 13 vor. Du kannst dann mitlesen, kannst auch deine Bibel answitchen und so weiter. Und sie, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Und sie redeten miteinander über alles, was geschehen war. Da, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Unterzeichnet mal oder unterstreicht es mal, wenn du ein Unterzeichner bist in deiner Bibel oder wie auch immer. Ich glaube, das ist das Wort, das war das Wort für mich persönlich für dieses Jahr, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, ich will mich dir nahen und mit dir unterwegs sein. Und ich glaube, ein bisschen auch für uns als Fearless, dass Jesus sich uns nahen will und mit uns unterwegs sein will. Okay? Hier war das tatsächlich in Person, nur die erkannten es nicht. Und ich finde es absolut, ich will mein Herz so offen bewahren für mich selber, dass wenn ich Leute einlade in mein Haus oder mit Leuten unterwegs bin, du weißt nicht, ob du einen Engel beherbergt hast. Das sagt die Bibel. So. Oder ihn selber, weil wir manchmal so verblendet sind. Und ich glaube, dass Jesus uns dieses Jahr über immer wieder begegnen wird. Und die Frage ist, können wir ihn sehen oder nicht? Also, okay. So, da näherte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Hammer. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten, okay? Es waren Juden, das bedeutet, 2. Korinther 3 sagt, dass eine Decke auf dem jüdischen Volk ist, dass sie Jesus nicht erkennen können. Diese Decke wird in Christus ihnen abgetan. Ja, ihr könnt es 2. Korinther 3 nachlesen, da steht es. Aber nur, dass ihr mal versteht, auch da hängen noch mehr Sachen mit drin, die waren nicht einfach nur blind und hatten keine Ahnung von Jesus, sondern da hängt auch eine geistliche Welt zusammen, die wie eine Decke ihnen nicht die Augen geöffnet hat. Okay. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden? Also was redet ihr da? Was laberst du da? Was redet ihr, die ihr unterwegs miteinander, was ihr hier miteinander wechselt? Und seht ihr auch noch so traurig aus? Da antwortete ihm einer mit Namen Kleopas. Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er fragte sie, ja was denn? Sie aber sagten zu ihm, das von Jesus, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Verurteilung, zum Tod übergaben und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte und über das alles ist heute der dritte Tag, seitdem das geschehen ist. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Mensch, ihr Frauen. Auch haben uns einige unserer Frauen erschreckt. Sie sind früh beim Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie hätten eine Erscheinung von Engel gesehen. Die sagten, er lebe. Und einige der unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Ah, wow. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Crazy. Das bedeutet, von Mose an bis Maleachi kannst du Jesus drin finden. Weil wenn Jesus sich selber da drin offenbart hat, dann muss er auch da drin sein. Okay, das war ziemlich easy. Und sie näherten sich dem Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Da nötigten sie ihn und sagten, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, segnete es und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete. Mal bis hierher. Ah, ich liebe das. Weil es ist immer wieder, wo ich mich selber frag, wenn ich das hier öffne, brennt mein Herz. Weil theoretisch redet das ganze Buch von Jesus. Und wenn er sich da drin selber offenbart, dann muss das in mir resonieren. Und das ist die erste Frage, die ich dir stellen will. Brennt dein Herz, wenn du die Bibel liest? Und ich finde das andere Geniale, wir hören das immer wieder bei Fearless, dass Jesus der Fokus sein soll. Und ich finde es absolut cool, dass Jesus hier nicht auftaucht und sagt, hey, was redet ihr denn miteinander? Oh, ihr habt keine Hoffnung mehr, du liebe Zeit, ihr Arme. Jetzt zeige ich euch mal geschwind, wie man wieder Hoffnung bekommen kann und so weiter und so fort. Sondern er macht was? Er gibt ihnen einen neuen Fokus und nicht so, okay, ich bin Jesus, sorry, dass ihr keine Hoffnung habt, sorry, dass ihr gerade missinterpretiert oder dass es zu euch die Nachricht nicht gekommen ist oder Shalom oder irgendwelche Sachen. Nee, er sagt, ich will mich im Wort dir offenbaren. Und das Wort hat die Kraft, dich aus diesem entmutigten Szenario rauszunehmen, damit wieder dein Herz brennt. Okay, das ist mir ganz wichtig, weil wir leben in Zeiten, wo wir so schnell entmutigt werden. Und was wir tun ist, wir rufen immer, bitte nicht falsch verstehen, weil das liebe ich auch, Jesus, begegne mir, komm, offenbar dich und so weiter. Und was Jesus macht ist, er gibt dir hier einen Faden, wo du ihn eigentlich drin begegnen kannst. Okay. Glaubt mir noch nicht. Ich sehe es. So. Ich weiß nicht, wenn du Bibel liest und so weiter, wie das für dich ist, aber da stehen schon ein paar Sachen drin, die finde ich schon enorm Science-Fiction-mäßig. Vor allem, wenn du das Alte Testament liest und wenn Jesus quasi hier derjenige war, oder was heißt nicht wenn, weil er war es ja, der sich selber von Mose an quasi offenbart hat durch die Schrift hindurch, dann muss man ihn da drin finden. Und wenn du die Bibel durchliest, dann gibt es da Sachen, die sind einfach verrückt, aber vielleicht ein bisschen negativ behaftet, aber die sind schon weird, wird man sagen. Komisch. Ja, einfach auch hier mittendrin, Jesus offenbart sich ihnen und dann war weg. Crazy, ja? Und wenn wir jetzt das anschauen, ich will mal mit uns so ein bisschen was anschauen, wo sich Jesus alles im Alten Testament versteckt. Nicht, weil ich will, dass unser Herz wieder anfängt zu brennen, sondern weil ich glaube, da steckt eine Botschaft drin für uns alle. Und wir alle, was ich so ein bisschen rausgefunden habe im Bibellesen, dass da tatsächlich das Evangelium schon immer gepredigt wurde. Von Anbeginn bis Malachi immer wieder siehst du das Evangelium. Nicht erst ab Matthäus, wo dann Jesus aufgetreten ist, sondern schon davor. Redet es von Jesus, er begegnet Menschen und mit Israel wird das Evangelium theoretisch in Bildern gepredigt. Und das wollen wir heute mal ein Stückchen anschauen. Dafür müssen wir 1. Korinther 10, Vers 4 noch ganz kurz lesen. Weil Paulus sagt da, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Jesus Christus. Okay, weird. So, Israel wird aus Ägypten befreit. Okay, Jesus ist tatsächlich schon vor Israel, also vor Mose, bevor Mose quasi das Volk Israel befreit, sieht man Jesus tatsächlich auch schon. Okay, das ist mir auch wichtig zu sagen. Aber warum auch immer, dass Jesus hier in Lukas 24, warum er erst bei Mose begonnen hat und nicht schon bei quasi der Entstehung der Erde oder beim Garten Eden gestartet hat, I don't know. Weil Jesus ist theoretisch der erste Wort, quasi der mit dem Heiligen Geist zusammen das ausführt, was der Vater spricht. Es soll Licht werden, okay? Das war ein Einklang der Dreieinigkeit, die das geformt hat. Das war nicht nur Gott, okay? Sondern es waren alle drei zusammen. Dann sehen wir Jesus schon als Adam und Eva sündigen und so weiter. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass er derjenige war, der mit Adam und Eva in der Kühle des Morgens umhergelaufen ist. Ja? Aber ja, das ist mal eine andere Geschichte. Aber wir sehen auch in dem Fall, als Adam und Eva sündigen, dass Gott schlachtet ja ein Tier. Ja, vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern. So, das wird schon ein bisschen Wiederholung mit Geschichte heute Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn du das noch nie gehört hast, dann praise God. Wenn du es schon in- und auswendig kennst, Hammer. Aber theoretisch, Gott schlachtet ein Lamm und macht ihnen was anzuziehen, weil sie ja mit Feigenblätter sich bedeckt haben, ihre Blöße, die durch den Sündenfall offenbar wurde. Könnt ihr mir folgen? So, auch dieses Lamm, das geschlachtet wurde, ist Jesus. Okay? Und so weiter und so fort, okay? Und dann, Erster Mose 15, 13 bis 16. Ich lege mal da los und wir springen dann kurz da rein in den Auszug aus Ägypten und so weiter. Aber das ist mir nochmal wichtig, weil das ist brutal. Ich find's krass. Erster Mose 15, 13 bis 16, da heißt es, und er sprach zu Abram, also nicht Abraham, sondern Abram, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört, und sie werden ihnen dienen. Also die werden Sklaven sein. Er redet hier von Israel, von dem Volk Israel, das dann Sklaven sein werden in Ägypten. Okay, das ist schon die Prophetie, dass das mal passieren wird zu Abram. Und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Okay? All das ist passiert. So 400 Jahre war Israel unter Ägypten in Sklaverei. Jetzt kann man rauslesen aus Apostelgeschichten 7, 23. Leute, ich bombardiere euch heute voll, aber das ist wichtig, okay, dass wir so ein bisschen ein Verständnis haben. Weil das hat Gott zu Abraham geredet. Das war quasi ein prophetisches Wort, das wird passieren. Apostelgeschichte 7, 23, da heißt es, also Mose, ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Okay, also als Mose 40 Jahre alt war, ja, der Mose, kennt ihr die Geschichte? Ja, Pharao will alle Kinder der Israeliten, alle Jungs will er töten. Auch das kennen wir irgendwoher, ja, bei Jesu Geburt. Herodes macht genau das Gleiche. Der Pharao macht es und quasi Moses Mama, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Miriam. Jochebed, du liebe Zeit, hätte mich im Leben nicht dran erinnert. Aber ja, auf jeden Fall, die macht ein Körble, legt die Mose da rein und Mose fährt quasi auf dem Wasser und Pharaos Frau, Tochter, findet Mose und so wächst Mose im Palast auf. Für 40 Jahre wächst er dort auf. Das heißt, ja, Mose wird 320 Jahre in dieser Prophetie geboren. 400 Jahre ist das Israel unter der Knechtschaft der Ägypter, bevor es ausreist sozusagen oder rausgeht. Das heißt, wenn Mose Ja, man weiß, dass er 80 Jahre alt war, als er mit dem Pharao zum ersten Mal gesprochen hat. Ja, ich lese euch gleich vor, wo das steht. Das heißt, wenn er 80 Jahre alt ist, 400 minus 80 ist 320. So 320 ist Mose geboren in der Prophetie. 40 Jahre später, also 360 in der Prophetie, können wir folgen. Ja. Gut. Nee, aber das kriege ich gerade noch nach. Frag mich bitte nichts anderes. Nicht was? Ja, 360 in der Prophetie ist Mose 40 und sieht, wie seinem Volk Unrecht angetan wird und tritt quasi in die Prophetie und nimmt sie sich selber in die Hand und will das Problem lösen. Und was passiert? Die Prophetie wird eben nicht gelöst, sondern Mose muss fliehen und muss 40 Jahre in der Wüste leben. Das ist vielleicht auch ein Warning an uns, wenn Gott was sagt, dass wir nicht selber Hand anlegen sollten. Weil es wird uns was kosten. Deswegen, Mose ist dann 40 Jahre in der Wüste. Und Mose ist 40 Jahre in der Wüste und dann begegnet er einem Dornbusch. Ein Busch, der nicht verbrennt. Auch das ist Jesus. Jesus ist das verzehrende Feuer. Oder er ist gekrönt mit der Dornenkrone. Ein Bild für Jesus. So, Mose wird dann zurückgeschickt zum Pharao, es gibt 10 Plagen und so weiter und so fort. Die letzte Plage, die Pharao oder das Volk Ägypten bekommt, ist quasi der Todesengel. Und dieser Todesengel geht an jedem Haus vorbei, wo quasi ein Lamm geschlachtet wurde und an den Türbalken angezeichnet wurde. Aber das ist Jesus. Und ich kann erahnen, aber das ist auch nochmal eine theologisch ganz andere Richtung, woher Paulus das nimmt, dass ein ganzes Haus gerettet werden kann. Weil da war nicht nur ein Individuum im Haus, sondern eine ganze Familie. Jeder, der in diesem Haus war, an dem ist der Todesengel vorbeigegangen. Und Pharao, klar, die Ägypter, die haben dann ihren erstgeborenen Söhne verloren und somit auch der Pharao. Und das hat ihn dann so bewegt, dass er quasi Israel fortgeschickt hat mit allem Hab und Gut. Auch hier Erfüllung der Prophetie. Sie sind mit Hab und Gut abgezogen. Und dann kommen sie ans Rote Meer. Das Golf von den Ägyptern. Haben sie mitgenommen. Ja. Ja, so meine ich ja. Ich konzentriere mich hier. Auf jeden Fall kommen sie zum Roten Meer. Ja, und was Israel denkt, du liebe Zeit, wie konnten wir dorthin und so weiter und so fort, lieber wieder zurück oder wie auch immer. Nee, zurück ging nicht, weil der Pharao seine Armee losgeschickt hat. Es gab einen Tumult und was macht Mose? Er hebt sein Stecken, oder? Er hebt einen Stab. Er hebt das Holz hoch. Was kann das Holz bedeuten? Das Kreuz. Das Kreuz, ja, das rote Meer teilt sich. Und eine ganze Nation läuft durch. Bild für Jesus. Der stirbt am Kreuz, damit wir Durchgang haben. Durch sein Blut. Dann hebt er das Stecken wieder hoch. Zack. Ägypten kann nicht ins verheißene Land. Ja, es ist die Welt. Und deswegen heißt es hier schon in 1. Korinther 10, dass Israel, als sie da durchgegangen sind, wie durch eine Taufe hindurchgegangen sind. Das war die erste Taufe. Wenn du aus der Welt kommst, aus Ägypten kommst, dann gehst du durch das Blut Jesu in was Neues hinein. Jemand hat mal gesagt, du kannst zwar physisch Ägypten verlassen, aber das Denken muss trotzdem noch verändert werden, weil du kannst immer noch wie Ägypten denken. Ja. Selbst indem du in was Neuem bist. Das ist absolut die Wahrheit. Warum? Wir sehen das auch anhand von Israel. Immer wieder, obwohl eine Feuersäule bei Nacht, eine Windsäule bei Tag, also übernatürliche Sachen passiert sind. Sie hatten übernatürliches Essen. Ja, auch das ist Jesus. Wir sagen, das ist Manna, das ist Engelspeise, aber er ist doch das Brot des Lebens. Wind und Feuer. Wo sehen wir das noch? An Pfingsten. Das Evangelium wird hier gepredigt, noch und nöcher. So. Und dann haben wir diesen Felsen, ja, 1. Korinther 10, der Felsen, der sie begleitete. Du liebe Zeit. Und der Fels ist Jesus. Also ich weiß nicht, ob es nur euch so geht oder ob es nur mir so geht, aber das ist wirklich komisches Zeug. Da gibt es einen Felsen, der dich begleitet. Du ziehst irgendwo hin und da gibt es einen Felsen, der ständig dabei ist. Und nicht nur, dass ein Felsen dabei ist, sondern wenn du Durst hast, dann muss Mose mit dem Felsen reden. Dass eine ganze Nation zu trinken hat. Das hört sich völlig, I don't know. Das ist gut, wenn wir mal unsere Bibel lesen. Gell? Ah, da folgt denen an Fels, der Jesus Christus ist. Und auf welchem Fels wird die Kirche gebaut? Ah, merkt ihr was? Auf diesem Fels baut er die Kirche, wo die Hölle, die Pforten der Hölle nicht überwinden werden. Das ist der Fels, wo Wasser rauskommt. Nicht Petrus oder sowas, sondern das hier zeigt schon, auf was Gott seine Kirche oder sein Volk gründen will. So dieser Fels geht quasi im Israel hinterher durch die Wüste und immer wieder, wenn sie Durst hatten und so weiter, da kam halt Wasser raus. Nur einmal war das Volk so aufbrausend, dass Moses so wütend war, dass er nicht mehr zu dem Felsen geredet hat, sondern hat draufgehauen. Nicht eine gute Idee, wenn das Jesus ist. Auf jeden Fall, das hat ihn das verheißene Land gekostet. So, Mose macht einen Fehler und das kostet ihn das verheißene Land. Na, wir wissen, oder dieser Ungehorsam, weil Gott hat zu ihm gesagt, rede mit dem Felsen und nicht hau drauf. Ja, aber da Jesus, schon mal was anderes, aber Mose macht quasi einen Fehler und es kostet ihn das verheißene Land. Ich glaube, ja, Gott, Mose ist nicht in der Hölle gelandet für seinen Fehler, weil er ist ja nachher beim Berg der Verklärung mit Elia. Und also Elia und Mose tauchen da auf mit Jesus, okay? Also sprich, nicht jeder Fehler heißt auch gleich, du bist in der Hölle. Auch wenn es dich vielleicht was kostet. Okay, ja. Aber das ist auch, muss vielleicht in unserer Box ein bisschen sprengen. Okay? So, Mose darf quasi nicht ins verheißene Land. Und es gibt dann jemand, der ausgekoren wird. Das ist Josua. Josua und Kaleb, das waren die zwei Spione. Ja, es gab 10 Spione. Josua und Kaleb waren die zwei, die quasi unter den 10 Spionen waren, die das verheißene Land auskundschaften sollten. Kennt ihr die Geschichte? Okay. So, die 10 gehen da rein, sehen alle das Gleiche. Sie sehen alle das Gleiche. Nur sie interpretieren es anders, weil sie woanders mit dem Herzen waren. Von Josua und Kaleb sagt Gott selber, sie sind Männer mit einem anderen Geist gewesen. Leute, hier können wir wirklich was lernen. Weil wie du Sachen interpretierst, heißt, wo du geistlich stehst. Oh my goodness. Oh, ich bin schon so weit. Lass mich es kurz vorlesen. In Josua 5 ist das. Oder ich habe in 4. Mose 14, Vers 25 heißt es, nur mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Also ich habe mir aufgeschrieben, sie sahen alle das Gleiche, aber interpretierten aufgrund dessen, was in ihnen war, anders. Die einen interpretierten mit Angst. Die haben gesagt, oh, da gibt es Riesen, die fressen uns. Die anderen sagten, nee, das, was Gott uns verheißen hat, das ist die Wahrheit. So, das ist die Frage von mir an dich. Wie interpretierst du deine Herausforderungen? Wie interpretierst du das verheißene Land? Weil das verheißene Land war nicht ohne Kampf, es war nicht ohne Riesen, es war nicht ohne Herausforderungen. Es war das verheißene Land, in dem Milch und Honig überfließt. Absolut. Aber es war nicht ohne Kampf. Wir haben manchmal wir haben manchmal das Denken, ja, jetzt hat Gott uns das verheißen, das muss uns jetzt in den Schoß fallen. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle im Neuen Testament, dass wenn Gott redet, dann wird es geprüft werden. Und es wird bei uns geprüft werden. Was machen wir damit? Das Wort des Herrn wird getestet. Okay. Also, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Wir sind jetzt gerade kurz vorm verheißenen Land. Und tatsächlich, das ist auch nochmal cool, also das Volk Israel kommt quasi durch das Rote Meer und dann starten sie in der Wüste. 40 Jahre in der Wüste, obwohl es ein kürzerer Trip eigentlich gewesen wäre, aufgrund von ihres Ungehorsams und so weiter. Aber ist euch mal aufgefallen, wie die Wüste heißt? 2. Mose 16, Vers 1. Da heißt es, dass die Wüste Sinn heißt. Im Deutschen übersetzt Sünde. Krass, oder? Du kommst quasi aus Ägypten, aus der Welt raus, durch das Blut Jesu und dann läufst du durch die Wüste, wo du deine Sünde ablegen kannst, sozusagen. Warum? Wir gehen durch das Blut Jesu durch, das heißt, da wird uns, also im neutestamentlichen Denken oder da wird unsere Natur verändert. Das heißt aber immer noch, ich kann was falsch machen. Ich bin nicht mehr mein Fehler, aber ich kann immer noch was falsch machen. Ich kann immer noch sündigen und Sünde bedeutet Zielverfehlung. Nicht Naturveränderung, weil das hat Jesus am Kreuz für dich gemacht. Du bist jetzt nicht mehr dein Fehler, der Sünder, sondern du bist eine neue Natur, du bist ein Heiliger. Deswegen wird deine Sünde nicht mehr deine Natur ändern, sondern du kannst aufgrund dessen, dass du ein Gerechter jetzt bist, nicht mehr so handeln. Nicht mehr. Du hast die Möglichkeit, nicht mehr sündig zu handeln. Die Welt ist Sünde und somit muss sie demgemäß leben, was sie ist. Macht das Sinn? Okay, gut. 3 von euch macht Sinn, aber okay. Okay. So, das Volk Israel, wir sind wieder da. Ist quasi durch die Wüste Sinn durch und kommt dann an den Jordan. Der Jordan ist auch wieder ein Fluss, den sie überqueren sollen. Und wie sollen sie den überqueren? Mit der Bundeslade zuallererst. Die Gegenwart soll vorangehen, die Priester sollen vorangehen. Und die Priester gehen ins Wasser, ja, diesmal nicht tut sich der Jordan nicht spalten oder auf und dann laufen alle durch, trocken durch, sondern die Gegenwart Gottes oder die Priester gehen ins Wasser, ja, knöcheltief oder so, weiß gerade nicht mehr auswendig, und dann teilt sich erst das Wasser. Das ist ein Bild für die zweite Taufe im Heiligen Geist. Wir sollen als Priester in das Wasser. Und dann fließt Wasser quasi aus uns raus. Ja, Ströme lebendigen Wassers. Josua 3, 14 heißt es, der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit. Wann ist der Heilige Geist ausgegossen worden? An Pfingsten, es war zur Erntezeit. Über die Ufer, der Jordan war wie jedes Jahr zur Erntezeit über die Ufer getreten. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Es stand wie ein Wall, sehr weit flussabwärts in der Nähe des Ortes Adam. Du kannst dein alter Adam nicht mitnehmen. Okay. So, dann sind sie drüber. Sie sind theoretisch auf der anderen Seite des Jordans jetzt. Das ist verheißenes Land, aber tatsächlich das Territorium ist eigentlich Kanaan. Okay? Und das Erste, was ihnen begegnet, ist Jericho. Jericho, eine Stadt mit so hohen Mauern, und die war so dick, dass es, also, das waren zwei Mauern, quasi so, dass wenn du eine Mauer durchbrochen hast, du zwischendrin stehen gestanden wärst, dann hätten sie dich von der Seite der Mauer einfach auch noch platt gemacht. Also eine unüberwindbare Mauer, die quasi die Stadt beschützt hat. Und Josua steht morgens mal auf, guckt das Ding an, und dann begegnet ihm der Engel des Herrn, Jesus. Und der Engel des Herrn, also Josua sagt, hey, bist du für uns oder gegen uns? Und der Engel sagt, nichts von beidem, bist du mit mir. Das ist die neutestamentliche Ausrichtung. Wir beten so oft, Herr, du musst doch für mich sein. Mach mal Gerechtigkeit, wirk du mal und so weiter. Die neutestamentliche Ausrichtung ist nicht, dass es dir gut geht, sondern ob du mit Jesus bist. Auch wenn Jesus dich liebt und er für dich ist und so weiter und so fort und für dich kämpft. Aber theoretisch geht es darum, bin ich in seinem Herr. Ich bin nicht der Herrführer für ihn, wenn es Sinn macht. Und dann kriegt er quasi diesen Auftrag, hey, ich glaube 7 Tage rumzulaufen und erst beim 7. dann rumzuschreien und den Sieg des Herrn zu feiern, und die Mauern stürzen ein. Ja, auch das mega, mega cool. Wir sehen das immer mal wieder im Alten Testament, dass Jesus, dass Gott quasi so übernatürlich für sein Volk kämpft, dass die gar keine Waffen brauchen. Ja, wie bei Gideon, genau, wo sie Tontöpfe und so weiter. Also, Unmögliches wird möglich. Und jetzt, bevor sie diese Stadt einnehmen, macht Josua was. Und ich glaube, das offenbart so ein bisschen eine Phase, so ein Kairos-Moment. Weil hier wird was offenbar. Josua geht zum Volk und sagt, hey, heiligt euch, weil morgen will ich Wunder tun. Kennt ihr die Stelle? Ich habe es, glaube ich, auch aufgeschrieben. Ja, irgendwo zwischen Josua 1 und 7. Heißt da, hey, heiligt euch, weil morgen will ich Wunder tun. Und das Ding war, dass eins der Dinge, die eigentlich Gott mit Mose gemacht hat, war, dass jeder Mann quasi beschnitten wurde. Und das war ein Zeichen für den Bund, der mit Gott war. Okay, Beschneidung bedeutet, also die Vorderhaut vom Penis wird halt abgeschnitten und so weiter. Braucht er jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber das Ding war, dass 40 Jahre in der Wüste das nicht mehr gelebt wurde. So, in der Wüste sind sie in einer Phase gewesen, wo theoretisch Gott Sachen erlaubt hat, die nachher nicht mehr im verheißenen Land funktioniert haben. Weil Gott gesagt hat, hey, hör mal zu, das hat jetzt, also ich sag's mal in meine Worte, das hat jetzt in der Wüstenphase funktioniert, da habe ich ein Auge zugedrückt. Jetzt gehen wir in ein neues Land. Heiligt euch. Das, was in der Wüste funktioniert hat, geht jetzt nicht mehr. Also, alle beschneiden. Josua hat ein Meeting gerufen und hey Jungs, ihr habt einen Punkt predigt. Ja, alle kamen raus, konnten nicht mehr laufen wahrscheinlich und so weiter. Auf jeden Fall, dann das Messer raus. Ich habe einen Punkt heute, Freunde. Nein, auf jeden Fall, Josua, also das Volk heiligt sich. Und dann machen sie machen noch eins, sie tun Steine quasi an den Jordan machen. Die Steine, wer weiß, wie viel es waren? 12 Steine. Warum 12 Steine? Für die 12 Stämme. Mhm. Die haben aber auch in Gilgal nochmal 12 aufgebaut. Warum? 12 und 12 sind 24. Um den Thron sind 24 Älteste. Die 12 Ersten, die im Jordan geboren wurden, sind die 12 Apostel, gefüllt vom Heiligen Geist. Die, die in Gilgal sind, also quasi die sich geheiligt haben, in dem Fall repräsentieren die 12 Stammesväter. 24 Älteste. Und alle sagen, heilig, heilig, heilig. Das kennen wir, oder? So, Moses sagt, hey, heiligt euch, weil morgen wird der Herr Wunder tun. Schnipp, schnapp und so weiter. Wir heiligen uns. Und dann nehmen sie Jericho ein. Ich weiß, das ist heute Geschichtsunterricht und so weiter. Ich bin auch gleich mit meinem Punkt. Das ist also gleich durch. Sie nehmen dann Jericho ein, ohne eine Waffe gefühlt. Also die, zumindest, lass mich so sagen, die Mauern stürzen ein, ohne eine Waffe. So kraftvolle Worship, Leute. Nochmal eine Seitennote. Und dann geht's los. Okay, sie nehmen die Stadt ein. Und Gott sagt, alles Gold in Jericho gehört mir. Das ist die erste Stadt, die ihr einnehmt. Also gehört alles Gold, das ihr dort einsammelt, gehört mir. Zehnte. Der Zehnte, ich sage das immer wieder und ich weiß, ich bin da natürlich ein bisschen behaftet. Wir sind ein Verein, der auf Spenden sich basiert und so weiter. Ganz ehrlich, mir ist das wurscht. Ich will hier ein klares Statement machen. Ich habe noch nirgends in der Bibel was anderes gelesen, dass man der Zehnte irgendwie anders geben kann. Der Zehnte kommt vom ersten Teil, nicht vom letzten Teil, das was übrig bleibt oder sonst irgendwas. Oder du den aufteilst oder sonst irgendwas. Ihr werdet gleich sehen, da gibt es jemanden, der das eben nicht gemacht hat und der ist gestorben. Und das ist mir absolut wichtig. Ich will das so klar sein wie möglich und ich habe es angekündigt. Ich werde klar sein dieses Jahr. Der zehnte Teil, das ist das, was Gott gehört. Und wenn wir da drum machen, dann bestehlen wir Gott und nicht eine Kirche oder sonst irgendwas. So, das ist der erste Teil. Also nichts mehr netto, brutto und so weiter rumrechnen. Der erste Teil. So, was ist passiert? Josua, alle haben gefeiert. Eine Person hat für sich was mit nach Hause genommen. Es ist zuerst nicht aufgefallen, weil in der Euphorie, Alter, wir haben die Stadt eingenommen, der Herr ist wahrlich mit uns und so weiter und so fort. Und dann kommen sie, ich glaube AI heißt es oder so, Günsten, nein. Auf jeden Fall kommen sie an einen Ort, wo eine kleine Stadt und so weiter. Josua sagt, da brauchen wir jetzt nicht alle Leute schicken, komm, wir schicken eine kleine Gruppe, Gott ist eh für uns. Die nehmen wir locker ein, easy peasy. Und die gehen los und was passiert? Sie werden in die Flucht geschlagen von diesem kleinen Heer, von diesem kleinen Ort und gleichzeitig sterben noch 30 plus Leute. Und Josua sagt, du liebe Zeit, was ist hier los? Du hast doch gesagt, du bist mit uns und so weiter und so fort. Und Gott sagt, ich habe dir was gesagt. Ich habe gesagt, alles, was eingenommen wird in Jericho, gehört mir. Ah ja, klar, ne? Nee. Einer hat gestohlen von mir. Dann tun sie das los, rausschmeißen und so weiter. Und es kommt zu einer Person. Und auch hier, wir denken manchmal, dass Sünde nur mich persönlich trifft. Sünde trifft immer mehr als nur mich. In dem Fall hat es ein ganzes Volk beeinflusst. Wir denken manchmal, ja, jetzt das hier den Porno angucken, das betrifft ja nur mich. Wenn Sünde Zielverfehlung ist und wir einen Leib Christi Gedanke haben und du aufgrund dessen, was du tust und den Weg, den du einschlägst, eben nicht ans Ziel kommst, dann wird es den ganzen Leib mit kosten oder mit beeinflussen. Ich sage nicht, dass deswegen Gottes Ziele nicht zum Ziel bringt oder sowas, aber theoretisch, es beeinflusst immer mehr wie nur dich. bin gleich fertig, Schatzi. Okay, ich ende mit dem. Ich merke, es wird unruhig. Wir sehen das gleiche Ding in Johannes 8. Eine Prostituierte wird für Jesus und seine Jünger gestellt. Von religiösen Führern und so weiter und so fort. Und wird quasi bloßgestellt und die sagen, hey, was soll man mit der Frau machen? Die wurde gerade in frischer Art, frischer Tat ertappt, wie auch immer. Und Jesus kniet sich auf den Boden, schreibt irgendwas. Vielleicht hat er die Freundin der religiösen Führer aufgeschrieben oder was auch immer der da aufgeschrieben hat. Aber als er sich wieder hochwendet und der Menge zuwendet, sagt er, hey, jeder, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Hier ist der Deal. Die Pharisäer, die hatten eine Sündenskala. Das hier ist richtig schlecht und das hier geht gerade noch so. Man tut sich selber so einleveln. Ich weiß nicht, ob du das machst oder nicht. Mir ist es aufgefallen, weil es gibt Sünden, wenn man die hört, boah Junge, das geht ja gar nicht. Und dann gibt es die Notlüge. Naja gut, war ja in der Not, war nicht so tragisch. Leute, das, was hier passiert ist, ist, dass die religiösen Führer das eingeordnet haben. Weil mit Sicherheit haben die Aussagen falsch gemacht, sonst hätten sie ja einen Stein geworfen. Also hat sich Jesus am Schlawittchen gepackt und gesagt, hey, niemand hier kann richten. Aber was sie eigentlich gemacht haben, war, sie sagen in anderen Worten, ich habe nicht auf dem Level gesündigt wie du und deswegen darf ich dich richten. Das ist ganz gefährlich, Freunde. Und Jesus sagt, hey, ich verdamme dich nicht. Ich habe nur aufgeschrieben, die Wahrheit macht frei. Aber wenn jemand eine Wahrheit und einen Stein zum Steinigen in der Hand hat, das macht nie frei. Leute, wir alle können noch Fehler machen. Ich habe es gerade gesagt, wir alle sind nicht unsere Fehler. Aber wir alle können Fehler machen. Aber sobald wir in ein religiöses Rad reintreten, wo wir jemand anders mehr richten als uns, boah, das ist ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig und ganz gefährlich. Weil das ist der religiöse Geist, der sich immer für besser hält als andere. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das hier an unserem Herz haben, wo Jesus uns täglich beschneiden darf. Weil Jesus macht was und er sagt, hey, wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Und alles in Gang. Und dann sagt er zu der Frau, hey, ich verdamme dich auch nicht. Geh hin, sündige nicht mehr. Das ist Jesus. Das ist sein Lebensstil. Eben nicht verdammend, eben nicht, okay, ich mach dich jetzt runter. Absolut. Werd dir bewusst, dass das, was du gerade machst, nicht richtig ist. Und hier ist Gnade, dass du es auch nicht mehr tust. Aber nicht mit dem Stein, tu es nicht mehr, ansonsten bist du tot. Du kannst nicht einen Stein in der Hand haben zur Verurteilung, gleichzeitig wollen, dass jemand sich verändert. Leute, das ist nicht der Jesusweg, das ist ein Pharisäerweg. Und es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, wir gehen in eine Zeit rein, wir sind an einem Schneidepunkt, wo Gott sagt, heiligt euch, weil morgen will ich Wunder tun, weil morgen will ich was tun. Das heißt, und das ist jetzt ein bisschen scharf, vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, die in der Wüstenzeit funktioniert haben. Die kleine Notlüge, vielleicht das Ausrasten vor den Kindern oder das ärgerliche Reden mit der Frau oder das Anschreien, wie auch immer das aussieht. Ich habe meine eigenen Dinger und die werde ich jetzt nicht hier nicht sagen, aber mir sind auch ein paar Sachen bewusst geworden. Und es geht darum, okay, hey Herr, ich empfinde, da kommt was Neues und ich will das ablegen. Ich will mich beschneiden, weil ich weiß, das wird mich ansonsten das Leben kosten on the long run, auf der Reise. Und ich will nicht, weil ich ungehorsam bin, nicht ins verheißene Land kommen. Das heißt nicht, man kommt in die Hölle sofort, okay? Wir sehen das an Mose. Deswegen war mir das wichtig, dass ich das sage. Nicht jeder Fehler heißt automatisch, dass du in die Hölle kommst. Aber es kann dich die Verheißung kosten. Und ich glaube, dass da, wo Gott mit uns hin will, es Zeit ist, dass wir selber auf uns gucken. Eben nicht auf jemand anders, eben nicht mit der religiösen Messlatte. Okay, lass mich es mal so sagen. Ich bin ja nicht immer Pastor oder sowas gewesen. Ich seh mich jetzt auch nicht als Oberpastor. Aber als ich noch als Stuckateur gearbeitet habe, habe ich immer meinen Arbeitskollegen von Jesus erzählt. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, hey Junke, also Hammer, wie du über Jesus redest und so. Aber wenn du in den Himmel kommst, dann komme ich auch in den Himmel. In anderen Worten hat er gesagt, hey, das ist der Hammer, dass du so von Jesus sprudelst und so weiter. Aber dein Lebensstil ist genauso blöd wie meiner. Ich sehe da keinen Unterschied. Das heißt, du lebst genau der gleiche Schrott. Das heißt, wenn du in den Himmel kommst, dann komme ich auch. Das geht für eine Zeit lang. Aber wenn du ins verheißene Land kommst, nicht mehr. Und für mich musste da was absolut sterben. Das hat mir die Augen geöffnet und ich habe gedacht, du liebe Zeit, der hat recht. Ich lebe genau den gleichen Schrott. Vielleicht nicht im Detail voll so, okay? Aber mit Sicherheit, mit meinen Worten, mitgelästert, mit über Kackwitze geredet und so weiter und so fort. Und das hat mir bewusst gemacht, okay, alles klar, das geht nicht. Es geht nicht mehr, wenn ich hier in dieser Arbeitsstelle einen Unterschied machen will und soll und dafür gesetzt bin, dann muss ich mich heiligen. Dann muss ich anders sein. Und nicht mit einem religiösen Spirit, jetzt strenge ich mich an, damit die Welt sieht, dass ich anders bin. Nee, diese ungläubige Person hat mir hat Gott durchgeredet und hat gesagt, hey Freundchen, du musst dein Leben ändern. Ansonsten kannst du so viel wie möglich von mir reden, aber es wird keinen Unterschied machen. Und das will ich dir heute mitgeben. Brennt dein Herz? Brennt dein Herz oder brennt nur das, was ich so sage? Ja, ich liebe Jesus und so weiter und so fort. Brennt mein Herz? Weil wenn mein Herz brennt, Leute, dann ist doch egal. Ich denke mir manchmal so, Entschuldigung sagen oder um Vergebung bitten, das ist doch nicht so schwer. Wer redet uns das ein, dass das so schwer ist? Es kostet nur dich und du bist eigentlich eh schon tot. Seit ich das tatsächlich begriffen habe, das ist so leicht. Und manchmal ist es doch auch schwer. Ich liege manchmal mit der Rosby abends, weil wir tatsächlich nach dem Prinzip leben, wir wollen nicht die Sonne untergehen lassen, bevor wir nicht den Ärger oder sowas aus unserem Herzen haben. Wir liegen oft im Bett und so, Scheiße, kann nicht einschlafen. Ja, ich auch nicht. Hey, nimm mal unsere Hand, hey, es tut mir echt leid. Und ich glaube, das am Ende, man denkt, oh nee, ich beruhe jetzt auf meine Gerechtigkeit, auf meine Wahrheit. Es gibt aber auch noch eine andere Wahrheit. Und das einzugestehen und dann zu sagen, okay, hey, ich demütige mich jetzt. Und vielleicht, in meinen Augen hätte ich recht, aber dem Stolzen muss eh Gott widerstehen. Also das Ding hier ist so voll mit dem, wenn du selbst, wirst du immer scheitern. Deswegen, ihr Lieben, ich glaube, wir kommen in eine Phase rein. Und wie gesagt, ich glaube, das ist wichtig, wo Gott sagt, hey, heiligt euch, weil ich will Wunder tun. Und da geht es um niemand anders. Ich habe das jetzt auch nicht gepredigt um irgendwas, sondern es geht um dich und es geht um mich persönlich. Heiligt euch, weil ich will Wunder tun. Und das Geniale ist, dass Josua eigentlich, der Name bedeutet Jesus. Mose hat das Gesetz repräsentiert. Und das Gesetz wird dich nicht ins verheißene Land bringen, sondern nur Jesus kann dich ins verheißene Land bringen. Aber bei Jesus musst du dich beschneiden lassen. Okay, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich bete noch. Ich bete. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein guter Gärtner bist, der nicht möchte, dass seine Bäume schlechte Frucht bringen oder kaputt gehen, sondern Jesus, ich danke dir, dass du uns beschneidest, dass wir Frucht bringen, Jesus. Und ich bete heute Morgen, ob jetzt im Livestream zugeschaltet oder hier im Raum, dass du uns offenbarst, wo wir vielleicht Reben haben und Dinge haben, die gar keine Frucht bringen, wo wir nur denken, sie wären toll. Und Jesus, wir geben dir heute Morgen Erlaubnis. Ich sage das einfach mal stellvertretend, du musst das für dein eigenes Leben natürlich machen. Aber wir geben dir Erlaubnis, uns zu beschneiden, uns zurückzubringen zu dem Original, damit wir Frucht bringen, Jesus. Weil ich will Frucht bringen, Jesus. Ich will ein guter Baum sein. Und wenn das heißt, Ego muss sterben, eigene Wahrnehmung muss sterben, eigene Wahrheit, eigene Gerechtigkeit. Jesus, ich will deine Gerechtigkeit, ich will gar nicht meine. Weil meine ist der Tod, deine ist ewiges Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen Austausch machst, dass du uns ins verheißene Land führen möchtest. Und ich bete, Herr, dass wir lernen, uns zu heiligen. Und dass wir an den Ort zurückkommen, wo es heißt, dass unser Herz brennt vor Leidenschaft für dich, Jesus. Weil das ist unser Wunsch, Jesus. Und so wie du das Brot gebrochen hast, was getan hast, das sie erinnert hat an dich, so bete ich, dass du Sachen in der nächsten Zeit offenbarst, Jesus, wo wir dankbar zurückschauen und die uns helfen, zurück zu der Leidenschaft zu kommen, die wir am Anfang hatten. In Jesu Namen. Amen.